Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Heute darf ich wieder in Köln sein. Ich darf wieder bei Sammy Elayashi sein. Ein wundervoller Typ, der ein Buch geschrieben hat, über das ich heute eigentlich mit ihm sprechen wollte. Und dann ging es los und gelandet sind wir wo ganz anders. Hört einfach mal rein. Jede Sekunde ist wirklich Gold wert. Sammy ist Gold wert und dieses ganze Gespräch ist Gold wert. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich nächstes Jahr wieder hier sein werde, weil ich das so sehr schätze, was Sammy sagt und dass er sich die Zeit für mich nimmt. Euch allen ganz viel Spaß beim Zuhören. Und Sammy, dir ganz, ganz vielen Dank für das, was du uns heute wieder geschenkt hast. Hi Sammy.
Hallo Jan.
Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, es ist mir eine Ehre. Es ist so schön. Ich habe mich echt tagelang darauf gefreut, weil ich wusste, dass du heute Abend kommst und wir hier gemeinsam sitzen.
Ich mich auch. Und es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich hier war. Und am Tag der Veröffentlichung dann ziemlich genau ein Jahr her, dass die Folge von dir online gegangen ist. Die erste Frage habe ich von Matze aus dem Hotel Matze, weil ich sie so großartig finde. Sammy, was hast du im letzten Jahr gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
Oh, ich habe vieles dieses Jahr gelernt. Ich habe nochmal eine andere Art der Geduld gelernt. Mit mir selber, aber vor allen Dingen, ich glaube, an der Stelle mit meinen Kindern, da ist ganz viel passiert irgendwie. Ich kriege das manchmal noch gar nicht so in Worte gefasst und das ist auch ein riesiger Prozess. Und auch Dinge zu überdenken, wie man in der Arbeit manchmal ist, wie man vielleicht Dinge noch feiner machen kann, das habe ich gelernt dieses Jahr sehr, sehr intensiv.
Was kann Sammy noch feiner machen?
Ich glaube, an vielen Stellen auch besser erklären, manchmal auch wieder besser zuhören. Ich merke inzwischen häufiger, dass ich eigentlich schon eine Antwort antizipiere und da manchmal auch voreilig bin und Geduld da zu haben. Jeder ist wieder in dem Moment mit seinem Thema da und ja, genau zuzuhören, dran zu bleiben.
Wie witzig. Also witzig in Anführungsstrichen, weil es auch mein Thema ist. Weil die Menschen fangen an, mir was zu erzählen und ich kenne schon das Ende und denke mir so, komm, hör auf zu erzählen. Ich weiß, ich lass mich die Antwort geben, dann können wir weitermachen. Mhm. Und in dem Moment denke ich, boah, nee, was für ein schlimmer Gedanke. Und jetzt hast du gerade auch 3 Sekunden nicht zugehört. Mhm. Was machst du denn jetzt, wenn das nicht so ist, wie das in deinem Kopf gerade war?
Mhm. Ja, und ja, ich glaube, das überträgt sich ja dann weiter auf die Arbeit. Das sind einmal die Menschen, aber auch bei Hunden. Natürlich sieht man schon Situationen, man kann sie einschätzen. Aber auch da, nicht nur ich selber mich zurückzuhalten, sondern auch Menschen zu sagen, weißt du eigentlich was über das Verhalten, was der andere zeigen wird? Oder sind wir permanent in der Modifikation, haben immer schon im Kopf, wie es anders sein soll, aber wir haben nicht erklärt, wie es eigentlich sein könnte oder was der andere damit macht. Und damit nehme ich mir natürlich viel Raum auch für Entwicklung, für Weiterentwicklung. Und das ist so auch mein Vorsatz gewesen für dieses Jahr, zu sagen, hey, nimm dich manchmal wieder ein Stück zurück, auch in dem Anspruch, Leuten so viel wie möglich in einer wenig und komprimierten Zeit an die Hand zu geben. Ich habe immer den Anspruch, so viel wie möglich hineinzugeben und dann merkt man aber, wow, das ist echt viel. Man selber merkt es aber gar nicht mehr. Also das ist dann selbstverständlich, dass man jemanden anspricht und höflich in den Kontakt geht und danach erst was formuliert, was der andere mitmachen kann. Und dann hat man aber schon die Abwandlung, weil dann irgendjemand im Kurs sitzt, der sagt, ach ja, aber wie mache ich das denn, wenn das nicht ist? Ja, mach das doch erstmal. Lass doch erstmal gerade bei dem Kleinsten bleiben, bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Lass uns doch da zusammenbringen. Und ja, ich glaube, so das ganze Thema Zuhören, dranbleiben, ja, auch mal einen Frust aushalten.
Wie schaffst du es, dass dir dabei dann nicht langweilig wird?
Ich merke, dass ich in der Arbeit nie ein Gefühl von Langeweile habe. Also mich interessieren ja Geschichten. Also mich interessiert, ich kann schwenken. Ich kann ja, das ist ja der Vorteil bei uns in der Arbeit. Ich kann ja schwenken vom, ich gucke mir den Hund an, ich gucke mir die Dynamik an des einzelnen Hundes, der ganzen Gruppe oder die von 2 Hunden, die gerade irgendwie sich austauschen müssen. Also ich habe ja immer die Möglichkeit auch mal zu schwenken. Und dann ist der Mensch da und wie geht der mit einem anderen Menschen um? Deswegen wird mir nicht langweilig, das ist gut. Habe ich bisher auch nie als Befürchtung gehabt, dass mir wirklich langweilig wird. Nein, habe ich. Weiß ich nicht. Ich finde es einfach spannend, was wir machen und ich fühle mich jeden Tag glücklich, dass es so ist. Deswegen habe ich das nicht, die Befürchtung der Langeweile, glaube ich. Nee, richtig nicht. Hast du die?
Ja.
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 Okay.
Ja, schon. Also, wenn wir da so ein bisschen anknüpfen, was du eben gesagt hast, wenn in meinem Kopf, also ich sehe das Team und dann sehe ich sie quasi schon in den Fehler laufen und das spielt sich alles so eine halbe Sekunde in meinem Kopf vorher schon ab und dann denke ich nur so, ja, guck mal. Und das ist dann so, Langeweile ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht mehr diese 150.000-prozentige Aufmerksamkeit, weil ich mir in meinem Kopf so sicher bin, dass ich weiß, was gleich passiert. Und dann leider zu oft darin bestätigt werde, dass genau das passiert und dann quasi für mein Gehirn gar nicht notwendig ist. Weißt du, was ich meine?
Den Fokus darauf zu lassen. Ich habe es, glaube ich, immer an einer anderen Stelle. Ich muss immer gucken, wenn ich ein Team sehe, die schon relativ weit sind und ich merke, die kommen selbstständig zurecht, dann verliere ich manchmal die aus dem Fokus. Dann habe ich auf einmal einen Fokus auf jemanden, der gerade viel Unterstützung braucht, weil ich ja mit vielen Teams gleichzeitig arbeite in den Workshops. Und da habe ich mich letztlich selber erwischt und ich habe mich auch entschuldigt bei der Dame. Da habe ich denjenigen aus dem Augen verloren, weil das lief gut. Ne? Und es hätte aber vielleicht noch besser und es hätte da auch den Fokus verdient gehabt. Und an der Stelle war der Fokus aber auf jemand anders, also so das schwächere Team noch ein Stück besser zu machen oder die besser zusammenzuführen. Und auch das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, es haben alle das gleiche Recht, die hier sind. Und auch die Guten noch ein Stück weiter voranzubringen und nicht nur die gerade viel Unterstützung brauchen, überhaupt auf ein Level zu bringen. Also an der Stelle muss ich mal gucken, dass ich dann den Fokus immer noch bei allen belasse. Also das ist eine hohe Verantwortung und das würde ich mir manchmal bei mir wünschen, dass ich da ein bisschen klarer bin. Also mich nicht so schnell dann in das eine Team, nee, nicht in das eine, aber vielleicht in die Schwächeren. Das war früher auch immer so ein Anspruch im Sport, wir fördern erstmal eine Gemeinschaft und da jeden Einzelnen mitzunehmen und zum gewissen Level zu bringen. Und das darf aber im Seminar nicht passieren, im Workshop nicht passieren. Und das ist auch, wenn man sich Vorsätze, also es ist so, ja, darauf muss ich wieder ein Stück mehr achten. Und das meine ich dann, die Konzentration so auf alles zu bringen und ja, vielleicht ist es aber indirekt auch die Befürchtung vor Langeweile. Also ich weiß es, ich kann es nicht beantworten.
Jetzt sagst du es selber schon, weil du hast es gerade so beschrieben und ich dachte so, na, da sucht sich aber jemand viele nette Nebenaufgaben, um nicht bei der vermeintlich einzigen Aufgabe zu bleiben, die dann vielleicht langweilig werden könnte. Ist ja eine gute Strategie.
Es hat mir auch jemand mal gesagt, also ich suche mir nicht immer die einfachste Aufgabe. Also ich könnte es mir auch einfach machen. Ich könnte ja jemanden als Modell laufen lassen. Ich könnte sagen, so, na, den leite ich jetzt an und da läuft schon ziemlich gut. Das könnte ich ja auch in der Einschätzung machen. Ich nehme ja auf jeden Fall den Hund, den ich vielleicht vorher schon mal ganz kurz an die Leine genommen habe, um mit dem was vorzumachen. Ich mag schon auch den klaren Moment, also auch den ehrlichen Moment, also auch, dass ein Hund sagt, du, mit dir habe ich gar keinen Bock gerade. Und dann muss ich es auch nicht auf Biegen und Brechen durchziehen, sondern an der Stelle auch zu sagen, du, dafür bräuchte ich jetzt auch mit dem Hund ein Vorgespräch, da müsste ich einen Tick länger dranbleiben. Das wird den Rahmen des Seminars sprengen, also das kann ich gut dann auch zu sagen, das muss gerade nicht sein. Ich könnte es mir trotzdem manchmal einfacher machen. Und man könnte auch den eigenen Hund nehmen. Ich mache das mal gerade mit meinem Hund vor. Und da habe ich aber auch denke ich immer so, es geht nicht um mich, um meinen Hund, sondern es geht um das, was wir hier gemeinsam tun wollen. Und manchmal suche ich mir die schwerere Aufgabe. Ja, auch im Disput dann mit jemandem.
Wie sehr spiegeln diese kleinen Aufgaben, die du dir selber gibst, sich im großen Ganzen des Seminares wieder. Also kein Seminar ist wie ein anderes, aber wenn du jetzt so die Aufgaben, die du dir jetzt gestellt hast, mit dem fokussiert bleiben und all dem, was du gerade gesagt hast, das werden ja andere Aufgaben sein als vor 1, 2 oder 3 Jahren, die du dir selber gibst, auferlegst, vornimmst, wünschst, wie auch immer. Wie sehr verändern sich dadurch die Seminare?
Na, ich glaube, es manchmal ist ja so eine Stimmung, es ist geplant, wie der grobe Ablauf ist, wie die einzelnen Mensch-Hund-Teams sind. Die kommen, weiß ich im Vorfeld nicht. Also kommt ja auch auf die VeranstalterInnen an. Die eine gibt schon ganz viele Informationen, ne? Der Hund so und so mit dem Alter und allen Angaben. Und andere, es ist wirklich ein Blind Date, also komplett. Und dann merkt man, manchmal merke ich in der Gruppe, es reicht, wenn ich erkläre. Mhm. Dann setzen das schon Leute um, weil ich auch vorher immer Mensch-Mensch-Sachen mache. Die können das umsetzen, das merke ich. Dann merkt man aber bei einer anderen Gruppe, dass die brauchen das visualisiert. Also sind ja unterschiedlichste Lerntypen, auf die wir treffen. Und dann ist jemand, der braucht auf einmal mein Bild, wie ich mit dem Hund das mache. Ich habe irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, die entspanntesten Workshops sind die, wo ich nur über die Erklärung die Menschen dahin bringe, ein Gefühl für ihren Hund zu bekommen. Es gibt tolle Momente, wo ich immer wieder gerne auch mit Hunden arbeite. Das war wahrscheinlich früher mehr. Also so, vielleicht war es auch noch so, jugendlich wäre jetzt bei mir lächerlich, aber als ich noch jünger war, war es eher so, okay, da zeigt man auch noch mal, was man kann. Mhm. Das habe ich heute nicht mehr. Also ich weiß, wie ich ins Gespräch mit einem Hund gehe. Da geht's nicht um vielleicht auch noch mal kurz zu zeigen, was meine Fähigkeiten sind. Und darüber freue ich mich in der Arbeit, wenn ich wirklich über Erklärung Leute dahin bringe, das dann auch so mit ihren Hunden umzusetzen. Manchmal macht es aber auch Spaß, einfach nochmal mit dem Hund auch was zu machen. Und dann gibt es auch so Hunde, die haben so eine Ausstrahlung, wo du auf einmal merkst, bumm, der lächelt dich an, der lässt sich gerade auf was ein. Und trotzdem ist es immer ein Grenzgang. Dann macht er was mit dir, der klassische Trainereffekt. Und auch die Entscheidung zu treffen, wenn der so gar keinen Bock auf seinen Menschen hat, würde ich niemals den Hund dann auch herauspicken. Es sei denn, ich habe das Gefühl, darüber kannst du was öffnen. Also auch beim Menschen auf einmal was sichtbar machen. Also der Mensch kriegt gar nicht mit, wie gut der Hund das macht, wie gut der orientiert ist, wie viel Mühe der sich gibt, auch bei seinem eigenen Menschen. Und dann nimmst du den Hund auf einmal an die Leine und dann sieht der Mensch das erste Mal seinen Hund, wie toll der das eigentlich macht. Und dann kommt natürlich immer, ja, das macht er bei dir, aber bei mir nicht. Und dann ist es manchmal auch so, die ganze Gruppe wichtig, die ganze Gruppe, die dann sagt, doch, das hat er bei dir doch vorher auch gezeigt. Und das geht aber nur, wenn du vorher schon Gespür für die Gruppe hast. Also das ist, ich glaube, das ist so eine Veränderung über die Jahre. Dann habe ich natürlich Sachen, die jetzt in Büchern stehen. Die Leute, die kommen, haben dann mein Buch schon gelesen, haben den Online-Kurs gemacht. Also sie wissen schon einiges von meiner Arbeit. Andere, die da drin sitzen, die wissen noch gar nichts. Und dann ist man immer mit der Frage gestellt, kanntest du die Übung schon? Ja, kann ich aus deinem Buch. Nee, habe ich noch nie gemacht. Und dann ist man auf der einen Seite überrascht, noch nie gemacht. Und trotzdem macht der Hund auf einmal eine Kooperationsübung super gut mit. Und bei dem anderen, der hat es super gut fleißig schon vorher zu Hause bearbeitet. Deswegen kann ich nicht mehr differenzieren. Es ist nur meine Erklärung, die dazu führt, dass die Leute es ziemlich gut umsetzen. Oder ist es, weil sie es vorher schon gemacht haben. Punkt. Ja, hat sich, glaube ich, viel verändert. Und ich hoffe aber, dass ich mich selber darin nicht verändert habe. Also zumindest so die Leute, die mich über viele, viele Jahre kennen, sagen, bin da an der Stelle immer noch genauso mit Feuer dabei, mit Präsenz dabei. Aber ich glaube, manchmal hat sich so mein Fokus verändert darauf. Ja.
Das ist gut?
Ja, finde ich ja. Ja, also, aber auch das war vieles im letzten Jahr, wo man plötzlich auch sich über sein Gehirn nochmal anders Gedanken macht. Und warum ist man vielleicht auch in der Lage, viele Dinge peripher zu sehen, schnellen Fokus auf etwas zu richten und gleichzeitig was anderes mitzubekommen? Das ist ja Der eine wird sagen, man hat vielleicht eine gewisse Störung. Der andere wird sagen, hey, das ist eine super Fähigkeit. Also wenn man im Neurodivergenzspektrum angesiedelt ist, dann ist das ein großes Spektrum, was einem mit Kenntnis jetzt vielleicht viele Sachen ermöglicht hat und auch weiter ermöglicht, aber auch nachdenklich macht, wie schwer es ist, wenn man noch jünger ist und sich sehr, sehr viel anpassen muss in einer Gesellschaft, die Anpassung verlangt. Und das war, merke ich in der Arbeit auch. Also mir kommt es total zu Pass, dass ich vielleicht über gewisse Überempathie an manchen Stellen verfüge und Dinge vorhersehbar sind. Also man sieht sie und ohne das geht ja nicht nur um Erfahrungswert, sondern man hat eine ziemlich gute Einschätzung für eine Situation, die eine Fähigkeit ist. Also sehr früh schon zu erkennen, was wird jetzt als nächstes passieren? Also wie reagiert der Hund? Was macht der Mensch? Wie wird es sein? Und gleichzeitig kann es auch anstrengend sein. Für mich nicht. Also ich merke das, ich bin nicht angestrengt nach dem Seminar, weil mir diese Fähigkeit so nebenher läuft. Und ich merke aber so im familiären Umfeld, es ist manchmal schwierig auch für Kinder, die vielleicht im gleichen Spektrum angesiedelt sind. Die müssen ganz schön viel erstmal aushalten und da habe ich auch da im letzten Jahr unglaublich viel drüber gelernt. Also was vielleicht auch Glück ist, so auf die Hunde ja auch übertragen. Was hilft, wenn du im Neurodivergenzbereich vielleicht angesiedelt bist? Was kann helfen? Struktur. Was ist schwierig, Struktur irgendwo reinzubringen? Für jemand anders klar zu sein, wiederkehrend zu sein, verlässlicher Partner zu sein. Das kannst du jetzt 1:1 umtauschen. Umgang zwischen Menschen und zwischen Mensch-Mensch und Mensch-Hund. Wir haben Hunde, die über Jahre gezüchtet worden sind, selektiert worden sind, mit herausragenden Fähigkeiten in der Überfokussierung, die so offen sind für Reize, die es gar nicht schaffen, sich zu schließen vor den Reizen, verschließen. Und wir geben ihnen immer noch mehr drauf, immer noch mehr drauf. Aber eigentlich müssten wir denen einen festen Rahmen geben. Vielleicht nur eine Fokussierung, nämlich innerhalb der Gemeinschaft, sich in der Gruppe zu orientieren, in der man lebt. Da kann man ewig drauf ausholen, aber das ist auf einmal, wenn es so in dem Persönlichen nochmal so einen Schwenk dazu gibt, auf einmal ein Bewusstsein viel deutlicher wird, also das war bei mir so im letzten Jahr sehr extrem, dann kriege ich auf einmal in der Arbeit auch echt nochmal so ein Demutsgefühl den Hunden gegenüber, wo ich manchmal merke, wow, was verlangen wir denn da alles? Also wir wollten sie reizoffen haben und sie sollen Allrounder sein, sie sollen Spezialisten sein und trotzdem, sie sollen alles können und wir übernehmen eine wahnsinnige Verantwortung und wir werden dem, aber können dem manchmal auch vielleicht gar nicht gerecht werden. Was braucht jemand, der so offen für Reize ist? Wie kriege ich den denn gebündelt? Wie kriege ich uns beide denn überhaupt zusammen? Also wie kann ich den mal in den Arm nehmen? Wie kann ich den halten? Alles ganz wichtige Faktoren. Also dass hier eine Stabilität, eine Sicherheit in dem engsten Rahmen sind, der engsten, die zusammenleben. Und dafür braucht man echt manchmal auch Kraft, auch das aushalten zu können, dass jemand sich schnell im Außen verliert, natürlich immer auf dem Dopaminkick ist. Das ist jetzt irgendwie gefühlt wahrscheinlich jetzt schon 2025 das Wort des Jahres. Also jeder redet, also gefühlt bei mir im Umfeld, ja, Dopamin-Junkie, der braucht ganz viele Kicks, immer wieder. Und ja, das ist bei uns Menschen vielleicht auch unterschiedlich gelagert, stärker oder weniger stark ausgeprägt. Aber da suchen wir auch ganz viele Momente, womit fühle ich mich wohl, was kommt hoch, was bringt mir, was ist mein Verstärker, was ist mein Kick. Ob es dann immer alles mit Dopamin, nur, also es ist erstmal ein Kick. Und das eben auch wohl zu dosieren. Also ich habe ja beim Hund so ein schmal, also das ist ja ein Leben im Zeitraffer zu uns. Also im Verhältnis werden wir ja alt und immer noch älter. Und bei den Hunden gab es immer schon das Phänomen, dass es Hunde gab, die irgendwie bis 20 geworden sind. Also man hat jetzt keinen signifikanten Anstieg vom Alter, dass sie nach oben hin älter werden. Wir haben aber die gleichen Volkskrankheiten, die wir auch haben. Wir haben aber vor allen Dingen ein so so unglaublich schnellen Moment, wie sie heranwachsen. Also die sind gerade geboren und mit 8 bis 12 Wochen sind sie in der Lage, sämtliches an Ausdrucksverhalten zu zeigen. Nicht zwingend gezielt einzusetzen, aber sie können schon alles zeigen. Und da werden sie schon so vielen Dingen ausgesetzt. Dann werden sie aus so einer Familie rausgerissen. Also ne, im Optimalfall, die sind bei einer Mutter groß geworden, vielleicht nur eine Tante dabei und noch irgendwelche Verwandten, die mit drauf achten. Aber die werden nach 8 bis 12 Wochen, werden die da rausgerissen. So, und dann völlig überreizt an vielen Stellen, wollen alles lernen in Windeseile, weil die sozialen Phasen und es ist alles so kurz und so bündig und die müssen alles kennenlernen. Das geht an vielen Stellen. Also auch zu sagen, hey, lass uns doch mal kennenlernen. Wie wohnen wir denn zusammen? Wer bin ich denn? Also nicht nur das andere Ende der Leine, aber hey, es gibt Notwendigkeiten, dass ich dich anfasse, dass ich dich berühre, dass wir hier mal nicht dicht beieinander bleiben. Das Explorative, das sowieso kommt, doch erstmal ein Stück mehr nach innen zu richten, zu sagen, hey, lass uns doch eine innere, stabile Gemeinschaft schaffen. Lass uns hier dicht beieinander sein. Hier kannst du von mir aus auch mal eskalieren. Also, ne, aber ich will dich da reinbringen, dass wir gemeinsam irgendwo rausgehen können. Also, dass sich das auch das Gesamtsozialverhalten anzuschauen. Also, wie ist unser Sozialverhalten? Was brauchen wir als Menschen im Kern? Wir behaupten zwar alle, dass wir alleine zurechtkommen, aber im Kern ist doch die Gemeinschaft eines der wichtigsten Dinge, die wir fördern sollten und auch beibehalten sollten. Wir haben es verlernt, wir haben früh uns selber entfernt, wir legen Kinder in andere Zimmer, um mehr, also je mehr Platz mehr haben, desto weiter entfernen wir sie. Eigentlich wäre es total sinnig, erstmal warm beieinander anzukommen. So auch auf den Welpen. Warum, wenn der einzieht, warum nehme ich den nicht erstmal im übertragenen Sinne an die Brust? Warum halte ich den nicht ganz nah bei mir, gebt ihm das Futter bei mir an der Brust. Also gar nicht so, es ist nur ein Bild. Aber das ist ja ein Moment, den kennt er. Also warum reinformiere ich diesen Moment nicht? Der kommt zur Welt. Einer der ersten Momente ist, dass er bei seiner Mutter an die Zitze geht. Also so er denn eine Mutter hat. Ja, aber der geht an die Zitze, Wärme, Nähe, Geborgenheit. Das führt sie ja die ersten Wochen fort. Die arbeitet ja mit Futter. Die ist permanent mit dem bewaffnet. Das heißt, die ersten Wochen geht es ja um ganz viel Kontakt. Kontakt liegen, beieinander sein, Wärme, Essen, Trinken, auf einem Haufen scheißen. Das kommt ja alles zusammen. Es wird sauber gemacht, es wird weggebracht. So, und da ist so viel Nähe. So, und jetzt hat er das die ersten 4 Wochen kennengelernt. Dann fängt die Mutter ja auch an, darüber zu diskutieren. Jetzt gerade nicht verfügbar, darfst du gerade nicht ran, ich bin gerade nicht für euch da, ihr haltet einen Abstand. Da gibt's schon dann auch die Separation situativ. Aber davor hat sie doch erstmal was hergestellt, nämlich Nähe, Wärme und Geborgenheit und Essen, Schutz, alles, was dazugehört. Und dann kommt er aber mit 8 bis 12 Wochen zu uns. Und der Mensch ist schon so voll mit, ich muss ja bald wieder arbeiten, ich muss ihn distanzieren, der muss ja alleine bleiben können. Die lassen den gar nicht ankommen. Warum nehme ich nicht diese Information, die er die ersten Wochen bekommen hat, warum nehme ich den nicht ganz warm zu mir, nehme ihn in die Hand, nehme ihn auf den Arm, lass ihn bei mir warm werden, lass ihn bei mir essen, trinken, stellvertretend, Stück für Stück. Natürlich will ich dem erklären, dass man sein Geschäft draußen machen kann und. Aber warum gebe ich dem nicht erstmal eine Information, dass ich einen Teil seiner bisherigen Familie auch weiter darstelle? Ich bin einer der Bezugspunkte, wenn noch mehr Menschen da sind, auch noch mehr. Aber stattdessen sind wir beschäftigt, dass ich separiere, dass er Dinge nicht darf, noch weiter von mir weg soll. Und da würde ich mir manchmal wünschen, auch zu sehen, was gibt denn die Natur vor? Also ja, gibt es zumindest Wölfe freie Beobachtung, wie lange bleibt denn so eine Gruppe zusammen? Wie lange bleibt denn der junge Hund da in dieser Gemeinschaft? Relativ lange. Also das heißt, wir haben ja einen ersten Cut drin und wir müssen aber eigentlich begleiten an dem Moment. Wir treten ja stellvertretend ein. Also muss ich ja da was weiterführen, was vielleicht auch evolutionär vorgesehen ist. Und ich glaube, das wird häufig so, also kommt mir immer zu kurz in allen Diskussionen, die auf Social Media laufen, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. Ach so, ja, stimmt, man könnte ja noch mal drauf blicken, was ist denn, also was, lass uns doch noch mal ein Ethogramm anschauen von Mutter zu Welpen. Also haben wir ja jederzeit die Möglichkeit, es gibt so viele verantwortungsvolle Menschen. Hey, lass es doch mal niederschreiben, auch wirklich nochmal bewusst, wer agiert mit wem, wie sieht da Kommunikation aus, wie früh beginnt sie, zu welchem Zeitpunkt verändert sich etwas. da haben wir so wenig, also ich fühlt so wenig Wissen, weil jeder irgendwie so ein Süppchen da kocht, der eine züchtet, aber hat, mache ich schon seit 20 Jahren so, es waren wir immer, die haben alle überlebt. Und andere sagen, ja, habe ich mir schon viele Gedanken zu gemacht, dass ich weiß, wie meine Welpen ticken, wie meine Mutter, wie die Mutterhündin tickt. Ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, die ist nicht kompetent genug. Aber ich habe eine Tante dabei, sogar einen anderen Hundetypen, die aber plötzlich in die Bresche springt. Alles das sind ja Dinge, die im Humanbereich, gerade im Umgang mit Kindern, ja immer wieder auftauchen. Also welche Zeitpunkte haben wir gewählt? Also ne, Grippe sehr, sehr früh jetzt schon Abgabe. Ursprünglich hat man immer gesagt, also frühestens mit 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahren praktisch so ungefähr in die Vorschule geben. Und dann gehen sie in die Schule. Und dann sind wir ja bei dem Entwicklungsstadium. Also wenn man es dann, wenn immer noch die Theorien stimmen, dass ein Menschenjahr 7 Hundejahre sind, dann wären wir ja genau in dem Bereich. Also mit 7 Jahren geht es eigentlich erst in die Separation. Dann, ne, bei Mädels vielleicht ein Tick früher als bei Jungs, die später in der Entwicklung sind. Aber wir geben sie dann erst schon mal so ein Stück weiter raus. Haben wir natürlich alles verändert. Also wir verschieben ja Zeitpunkte. Und bei den Hunden verschieben wir sie immer weiter nach vorne. In dem Moment, wo ich sie aber nach vorne verschiebe, wenn Abgaben so früh sind, übernehme ich natürlich als Mensch auch eine extrem hohe Verantwortung für den Hund, für das Individuum, den auch einzuführen in unsere Lebensweise, die ja manchmal für uns Menschen überfordernd ist. Also wenn man vom Land kommt und plötzlich in Köln mittendrin steht, dann guckt man ja schon so, okay, also bei uns würde ich überlegen, ob, wenn da meine Ampel irgendwo ist, ob ich da halte oder nicht. Hier kann es echt tödlich sein, wenn du da nicht hältst. Und dann kommen ja früh genug Dinge, wo es auch darum geht, mal zu sagen, das darfst du nicht tun, da bleiben wir beieinander. Aber das Stabilisieren einer Gemeinschaft hat doch oberste Priorität. Wie, und das Lernen am Modell ist ja eine der wichtigsten Funktionen, die eigentlich bei Hunden passiert. Wie geht der erwachsene Hund damit um? Wie, an wem kann ich mich orientieren? Kann man immer wieder beobachten. Wenn man einen jungen Hund in die Gruppe holt, der guckt sich da erstmal um und sagt, welcher der Hunde, weil die kenne ich, da habe ich ja vorher schon mit ein paar zusammengelegt. Wer hat denn hier was zu sagen? Wer verfügt denn über Kompetenz? Wer weiß denn vielleicht, wo es was zu essen gibt? Also orientieren Sie sich schnell in der Gruppe. Ja, ist es ein Hund, der bei einem Züchter groß geworden ist, sollte der im besten Fall ja auch körperlichen Kontakt schon kennen. Der ist am Anfang gewogen worden, sauber gemacht worden. Da sind ja, also die haben ja jeden Tag wahnsinnig Arbeit. Also die kennen ja schon mal Körperkontakt. Die Hunde, die aber möglicherweise aus dem Tierschutz irgendwo herkommen, die sind frei geboren, da war kein Mensch zugegen oder allenfalls irgendwann später mal hinzu, die kennen möglicherweise Berührungen des Menschen gar nicht. Und die werden vielleicht sogar ein Leben lang damit ein Thema haben. Also muss ich sie, wenn ich das darauf Wert lege, weil es im Alltag bei uns ja sinnvoll sein kann, muss ich ihm das vielleicht erklären, ich muss ihm das näher bringen. Wirklich auch immer repetierend wieder näher bringen. Hey, bei uns ist es sinnvoll, ich muss dich jetzt gerade anfassen, du brauchst hier eine Fellpflege, eine Krallenpflege, also muss ich es immer wieder in Momente hineinholen. Da übernehme ich als Mensch eine wahnsinnige Verantwortung. Und das wieder zu dem Kern auch zurück, das habe ich im letzten Jahr nochmal so ganz viel ins Bewusstsein mir selber gebracht über Erkenntnisse, die so im eigenen Gehirn passieren, aber eben auch im familiären Umfeld passieren. Und auch da guckt man dann nochmal anders auf Hunde drauf, also wie schnell wir hohe Ansprüche haben, wie viel Zeit wir uns für die Ausbildung von Sportarten nehmen, aber wie wenig wir uns eigentlich nehmen für das Thema Beziehung, also für das Zusammensein, für das Zusammenleben. Und das ist ein Punkt, der bewegt mich gerade sehr, sehr intensiv, wo man immer wieder sagt, nimm dir doch nochmal die Zeit, also hock dich doch mal hin, nimm dir den Hund, hol ihn nah zu dir, lass ihn doch auch mal mitteilen, wie geht's dir denn heute, nicht nur, wie geht's mir, das müssen wir heute tun, das nehmen wir uns vor, sondern wie geht's dir damit?
Ich überlege gerade, ob du mir die Antwort auf all meine Fragen gerade gegeben hast. Ob genau das Hauptproblem ist, was wir dann an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen, bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Mensch-Hund-Konstellationen, Mensch-Mensch-Konstellationen lassen wir mal raus, sehen, dass das Gefühl, was wir haben, nämlich eigentlich, komm her zu mir, sei nah bei mir, ich behüte dich, ich zeig dir alles langsam, ich bin deine Schutzperson. Vom ersten Tag an, dadurch so in uns selbst gestört wird, dass wir die ganzen Auflagen von außen erfüllen müssen. Du hast es eben gesagt, wir müssen nach 3 Wochen Urlaub wieder arbeiten gehen. Der muss alleine bleiben. Ich habe 2 Nachbarn, die möchten nicht, dass der bellt. Und all diese Punkte. Und dass dadurch vom ersten Tag an ich eigentlich innerlich gegen mein eigenes Gefühl arbeiten muss, wenn der Hund bei mir anzieht. Und dass diese Disbalance und Disharmonie in dieser gesamten Beziehung dann eigentlich ab diesem ersten Moment aufbaut. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe das, und das ist auch immer wieder auch ein Kern, der ja ergänzend dazu zu erfragen ist. Ne? So, wie viele Menschen sind denn in einem wirklich sozialen, klaren Verhältnis miteinander groß geworden? Also wie viel Gefühl haben wir noch für wahrhaftiges Miteinander auch in den Kontakt zu treten? Wir müssen ja heute nicht mehr in Kontakt treten. Also ich meine, ich könnte mein Leben hier gestalten, ich kann mir alles liefern lassen, ich muss noch nicht mal mehr telefonieren. Ich kann mir alles online bestellen, der Postbote selbst in der Stadt stellt es an die Tür. Ich muss nicht mehr in Aktion, in Kommunikation mit jemandem treten. Das ist ja eher eine grobe Interaktion. Also ich bestelle etwas und irgendwie kommt es hierher. Aber es ist nicht mehr das Konkrete. Also einzutreten auch, damit auch wahrzunehmen, hey, was braucht jemand anders? Also wann bringe ich mich ein, wann nehme ich mich zurück? Das haben, glaube ich, auch viele Menschen im sozialen Umgang miteinander verlernt oder gar nicht erst gelernt. Und jetzt kommt der Hund und es gibt tausende von Ratgebern, es gibt unzählige Bücher, ergänzendes Informationsmaterial. Ich war die Tage wieder beim Tierarzt mit einem der Hunde. Dann gibt's da eine Broschüre und natürlich gefärbt von der Pharma und dann da noch der Futtermittelhersteller und jeder hat natürlich seine Idee. Ne? Ach, Erziehung ist ganz leicht, Hauptsache du hast genügend Futter dabei. Was essen werden sie eh alle. Also so, aber ist nicht. Das ist ja kein Substitut für Beziehung. Und dann will man alles richtig machen. Man möchte nicht auffallen oder nur positiv. Da kommen ja alle Persönlichkeitsmerkmale ja auch auf einmal zu tragen. Da hat eh schon jemand gesagt, ach, die schafft es eh nicht oder der schafft es nicht. Dann will man es besonders gut machen. Und es ist auch nicht wirklich übersichtlich, wie kann man denn wirklich an den wahren Kern kommen. Wie definiert sich denn überhaupt Gemeinschaft? Also da könnte man ja schon anfangen. Also es ist ein Zusammenschluss von einer Gruppe, von einzelnen Individuen, die sagen, hey, wir passen zusammen. Die Frage stellen wir dem Hund ja auch nicht, passen wir von vornherein zusammen, sondern wir treffen eine Entscheidung. Du siehst gut aus, du hast eine schlimme Geschichte, ich habe das Bedürfnis, einen Hund anzuhören und es wird noch mehr, viel, viel mehr Gründe geben. Also wir treffen eine Entscheidung. Du ziehst bei mir ein. Also es ist ja nicht, dass der Hund sagt, hey, du bist eigentlich ein ganz cooler Typ. Das hat man ganz, ganz selten. Also dass es wirklich mal so Begegnungen gab, das erzählen Leute, die im Urlaub waren, wenn die dann wirklich 14 Tage an die gleiche Stelle gekommen sind, auch nicht zwingend über Futter, sondern der Hund hat sich angeschlossen. Meine Frau und ich, wir hatten mal so ein Erlebnis. Das war echt hart, weil wir uns dann, also ich hatte es vorher schon beschlossen, dass der nicht mitfährt. Das war in der Toskana. Der Hund näherte sich jeden Tag an. Der gehörte zu dem Bauernhof, wo wir eine Ferienwohnung hatten. Und auf einmal saß er auch mit dem Auto, als wir ans Meer gefahren sind. Die hat jeden Tag, hat sie mehr mit uns gemacht, hat sich total angeschlossen. Die hat aber auch, wenn wir Wanderungen gemacht haben, ist sie mitgelaufen. War kurz verschwunden, kam blutverschmiert wieder, hatte lecker gegessen und hat uns als Gruppe aber wiedergefunden. Wahnsinnig spannend. So, jetzt, da war natürlich, ich merkte bei meiner Frau, es wäre ganz schön und irgendwie. Und ich so, die wird doch in Köln nicht glücklich. Also die hat das tollste Leben hier. Die kann sich Menschen anschließen, die kann sich auch anderen Hunden anschließen. Die konnte über Zäune klettern wie eine Katze. Also die hatte wahnsinnige Fähigkeiten. So, und als wir mit dem Urlaub so weit durch waren, wenn wir fahren, wird die uns nachlaufen. Und genau so war es. Also sie lief hinterm Auto her, 1 Kilometer hinter uns her. Und ich dachte, die wird nicht glücklich bei uns. Also die kannte Straßenverkehr, die konnte da gut leben. Und dann sind wir wieder, haben wir die ins Auto gepackt, sind wieder zurückgefahren, haben dem Mario den Hund zurückgegeben, packt den mal kurz in den Schuppen, wir fahren los und dann sind wir wieder losgefahren. Und dann waren wir oben an der Gabelung, 2 Kilometer entfernt. Auf einmal gucke ich in den Rückspiegel, der Hund wieder hinter uns her. So, und das war keine tolle Rückfahrt. Wir haben den Hund dann nochmal zurückgebracht. Er sagte, hey, die ist doch ausgebrochen, also wie kann das sein? Und meine Frau hat viel geweint und mir ist es auch sehr nahe gegangen. Und trotzdem war die Entscheidung richtig. Also sie hätte nicht in die Rahmenbedingungen so hineingepasst, dass ich ein gutes Gefühl habe, den Hund dieses Thema glücklich zu machen. Die war total glücklich dort. Der ging es richtig gut. Die war toll versorgt, die war gut gepflegt, die hatte da auch familiären Anschluss. Und wir waren wie so ein Abenteuerflirt, so ein Urlaubsflirt, wo man sich total drin verliebt hat. Aber an der Stelle hätte ich nicht die Entscheidung, ich wollte die Entscheidung nicht treffen, die da rauszunehmen. Und die Entscheidung treffen wir aber ganz häufig als Menschen. Und die ist auch gut. Also es ist ja sehr toll, dass sich Menschen entscheiden, jemanden ins Leben zu holen. Aber dann, finde ich, sollte man auch drauf schauen, was sind denn die Grundbedürfnisse des Zusammenlebens auch für Hunde? Also wie gehen sie innerartlich damit um? Ja, also Anschluss an eine Gemeinschaft, wünschenswert. Wir bilden eine Gemeinschaft ab, wir bewegen uns auch innerhalb der Gruppe gemeinsam. Man ist ein Distanzierter ja auch erstmal Fremden gegenüber, das, was man ja heute auch Kindern kaum mehr erlaubt. Also wenn ein Kind nicht sofort nach vorne geht und schönen guten Tag, Oma, Opa, fremde Menschen sagt, dann heißt es direkt schon, das ist aber ein komisches Kind, zurückhaltend. Ja, beim Hund eigentlich ein normales Verhalten, der bleibt eigentlich erstmal in der Gruppe und guckt mal so nach außen, was es sein könnte, was da passiert. Aber der bleibt erstmal eigentlich, man bleibt zusammen. Das ist aber heute nicht mehr gewünscht. Der soll ja freudestrahlend sein, der soll rausgehen, der soll eigentlich wieder seiner Ursprünglichkeit sein, nämlich erstmal ein Stück abwarten. Da wird ja heute auch noch, na, der ist aber skeptisch. Wenn der nicht sofort nach vorne rausgeht, wedelt, wenn er aber hochspringt, ist es auch schon wieder nicht gut, weil er leider vielleicht nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Vielleicht zeigt er eine aktive Demut und die Leute sagen aber trotzdem, das darf er nicht tun. Ja, aber du hast dich doch gerade so ihm gegenüber präsentiert, was soll er denn anders machen? Der will gerade deine Lefzen lecken und springt gerade an dir hoch. Ist halt blöd, kann ich jemandem Fremden nicht erklären. Aber damit muss ich mich auseinandersetzen. Also was passiert innerartlich, Stück für Stück, Stabilisierung von Gemeinschaft, explorativ ja, aber in den Grenzen der Vorgaben eigentlich der erwachsenen Tiere. Jetzt ist das erwachsene Tier nicht da. Wir haben kein Lernen am Modell mehr. Und an der Stelle muss ich immer wieder gucken, kriege ich Menschen da auch noch mit? Hört dann noch jemand zu? Weil man hat ja erstmal, ach, das ist ja noch ein kleines Baby, der ist noch super jung. Ja, aber gerade jetzt, der ist doch im Zeitraffer. Ja, der kommt mit 8 bis 12 Wochen zu dir. Jetzt darfst du ihm doch erstmal ganz viel erklären, wie du dir das Leben mit ihm leider vorstellst. Weil man lebt plötzlich in einer Etagenwohnung oder. Also müssen wir aus der Situation das Beste machen. Also gucke ich doch erstmal, dass wir die meiste Zeit verbringt man im besten Fall gemeinsam. Und es ist nicht die Zeit, die nur draußen ist. Also muss ich im Häuslichen gucken. Wie kann ich jemanden erklären? Hey, warum nehme ich dich nicht hier an der Stelle mal an die Leine? Werden wir draußen müssen? Also zumindest an den meisten Orten ist nun mal auch die Verpflichtung einer Leine. Warum nehme ich nicht meinen kleinen Hund an die Leine in den eigenen 4 Wänden und sage, hey, komm, wir bewegen uns mal, wir explorieren hier gemeinsam. Ich zeig dir mal, da ist die Küche, da ist das Bad. Ach so, mehr Zimmer habe ich ja nicht, weil ich eine kleine Wohnung habe. Oder. Aber wie viel Territorium gebe ich denn erstmal zum Kennenlernen? So, also kann ich doch erstmal ein Stück gemeinsam explorieren, erklären, nah beieinander liegen. Der braucht viel Schlaf. Gönne ich mir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Schlaf oder zumindest mehr Ruhe. Dann sitze ich am Computer und mache irgendwie andere Sachen. Und ich glaube, da darf man sich wieder trauen, auch nochmal die Frage zu stellen, wie war es denn bei uns vor vielen, vielen Jahren und gar nicht so lange? Also eine Familie, die gemeinsam Zeit verbracht hat. Auch, warum muss der Hund immer nach mir essen? Warum kann ich nicht immer sagen, ist doch schön, jetzt essen wir gerade mal gemeinsam. Also auch Nähe so zu verbinden. Schön, dass du da bist, weißt du was, komm, ich habe hier ein paar Brocken, dann essen wir was beieinander. Nicht, dass das Essen im Fokus ist, aber ich verstärke doch nochmal die Nähe auch. Dass, ach guck mal, der Mensch und ich nah beieinander, auch da kann ja auch gegessen werden und nicht aus allem direkt eine Konkurrenz machen. Ne? Also warum nehme ich den nicht auf mein Sofa? Der wird nicht direkt die Weltherrschaft übernehmen, nur weil er vielleicht gerade bei mir auf dem Sofa ist. Wenn der damit ein Thema aufmacht, dann muss ich mich auch direkt unmittelbar damit auseinandersetzen. Hunde sind so wahnsinnig ehrlich. Sie sagen ja auch sehr, sehr klar, ach du, an der Stelle habe ich aber eigentlich schon ein Thema. Ich finde jetzt, dass ich etwas machen muss, was du willst, finde ich doof. Und das kennen wir doch auch. Also ich mache Dinge eigenmotiviert viel, viel lieber als fremdbestimmt. Also ich mache gerne die Wäsche zu Hause. Ich mache auch, räume auch die Spülmaschine ein und aus. Aber das mache ich gerne selbstbestimmt. Wenn es schon fremdbestimmt ist, du wolltest doch noch, dann, da kommt so ein innerer, da kommt schon so eine Opposition raus. So, aber so ein Stück dahin zu kommen im Zusammenleben, dass es irgendwas Mitbestimmtes ist, weil es für beide angenehm ist, wenn die Wäsche gemacht ist, wenn aufgeräumt ist, dahin kommen, auch mit dem Hund, auch zu sagen, ja, du, es gibt viele Sachen, da wirst du von mir fremdbestimmt, weil ich die Regeln kenne, weil ich weiß, wie gefährlich etwas ist. Aber gleichzeitig will ich dir auch vermitteln, dass es auch die mitbestimmten Momente gibt. Also, dass es auch was Angenehmes sein kann, wenn man jemand zuhört und nicht erst entsteht, wenn der Druck sowieso schon hoch ist. Und ich glaube, das haben wir verlernt, dieses Kleine. Also, ich finde das immer auf Kinder bezogen. Ja, wir lesen denen erstmal ein bisschen vor. Wir verbringen Zeit. Auch das ist ja ganz häufig eine warme und kuschelnde Zeit. Und um dann die natürlich ein Stück in die Selbstständigkeit zu geben. Und es braucht aber immer wieder Begleitung, Betreuung. Und es gibt immer mal wieder die Momente, wo man sagt, ich dachte, das hätten wir schon. Also ich dachte, es wäre durch. Und es ist nicht immer alles durch. Und das wünsche ich mir ganz häufig, so dass wir so wieder so ein Gefühl dafür bekommen, dass da jemand einzieht, der eigentlich gar nicht weiß, wie wir leben. Und wir verlangen Anpassung. Und das relativ schnell. Vielleicht brauchst du manchmal Inklusion.
Ja. Ist Beziehung eigentlich ganz leicht?
Nee.
Aber so wie du es beschreibst, hört es sich ziemlich leicht an.
Na, es ist vielleicht, auch das haben wir verlernt. Also Beziehung ist ja nicht, es ist alles harmonisch und es läuft immer alles super.
Auf gar keinen Fall.
Sondern Beziehung heißt auch, mal zu gucken, wo liegen denn die Wundenpunkte bei mir selber, bei jemand anders und vielleicht deckt auch jemand etwas bei mir auf. Und auch mal zu sagen, okay, eine Fähigkeit auch mal zu sagen, auch du darfst deine Sachen einbringen und so wie du bist, das ist auch an manchen Punkten okay. Und da machen wir beim Hund ja ganz so, ja, Genetik, Vorerfahrung, das machen wir uns einfach. Ja klar, Genetik, wir bringen alle unsere Genetik. Ich weiß einiges über meine Genetik und trotzdem nicht alles. Und ich weiß auch um meine Lernerfahrungen in meinem Leben und trotzdem ecke ich an der einen oder anderen Stelle in der Beziehung an und anderen geht es gut auf. Das ist schwierig. Beziehung ist nicht einfach. Es wäre cool. Also wenn so dieses, mach mal so, dann läuft alles super. Das wird es nicht geben. Also
ja, aber wenn wir uns genau davon vielleicht trennen, dass man für Beziehung etwas machen muss, sondern dass Beziehung einfach das ist, was da ist, weil so habe ich Beziehung gerade verstanden, als du es beschrieben hast. Ja. Du hast nicht beschrieben, dass einer was für den anderen machen muss, sondern du hast von Nähe gesprochen, von gemeinsam, von Wärme. Da war nichts von wenn, dann. Und daraufhin habe ich in meinem Kopf gehabt, crazy. Beziehung ist richtig einfach, wenn Beziehung einfach das ist, was da ist. Dann kommt natürlich ein Alltag dazu und der bringt Regeln mit sich und ein Zusammenleben und all das.
Ja.
Und vielleicht sind wir dann bei dem Punkt, wie definiert man Beziehung oder was spielt alles noch damit rein? Spielt das, wer räumt hier die Geschirrspülmaschine aus, noch mit in die Beziehung?
Dann, und das ist Erziehung dann, ne?
Dann wird es schwieriger.
Ja.
Wenn aber Beziehung einfach nur ist, wir sind beide in der Küche miteinander, dann ist das ja total einfach.
Ja, der Teil kann ja auch erstmal einfach sein. Und dann gibt es aber Momente, wo es ja auch um, ich kann natürlich immer sagen, ich bin so, also nimm mich komplett so, wie ich bin. Es gibt aber auch Momente, wo man sagen kann, naja, wenn mich was stört, muss ich es auch ansprechen dürfen. Also es ist ein ganz wichtiger Part in der Beziehung. Das darf auch ein Hund ansprechen. Also ich finde auch, dass der sagen da, das finde ich jetzt echt doof. Also ich würde jetzt gerne an diesem Kabel kauen und ich sage, ich halte dich jetzt erstmal hier, du bleibst jetzt gerade hier, du kannst nicht dran kauen. Na, das ist ja nochmal eine Vorstufe, ich halte erstmal jemanden ab, ich muss ja nicht direkt mir immer das alles so groß vorstellen, kann ich erstmal sagen, darfst du gerade nicht hin. Und dann wird er vielleicht mir in die Hand hacken und an der Stelle auch sagen, das finde ich richtig doof und schmeiß dich auf den Boden, beim Kind ist dieses Bild, ne, stampfe und schlage und das will ich aber. Und dann passiert ja was mit mir. Kann ich damit umgehen, dass er sich gerade aufregt? Oder geht bei mir schon so, oh Gott, dann hat er einen bleibenden Schaden, vielleicht muss ich dem jetzt umlenken, vielleicht muss ich irgendwas anderes machen. Dann kann ich ja auch nochmal auf die Natürlichkeit gucken. Also da regt sich jemand auf, dass er da irgendwo nicht hingehen kann. Dann überlegt man schon, ob man dem irgendwo was anderes hinwerfen kann oder hinlegen kann. So, jetzt nehme ich ganz, wirklich ganz, ganz plakativ. Ich habe noch nie, und ich habe viele Mutterhündinnen beobachten dürfen, und ich kriege auch immer wieder, und ich es auch in den Vorträgen immer wieder sage, ich kriege immer wieder auch Videos geschickt, ich habe noch nie eine Hundemutter gesehen, die im Konflikt, also Da ist etwas, der sie sagt, der darf da nicht hin. Und der Hund sagt, ich will aber, dass sie die Zitze abnimmt und irgendwo in die Ecke wirft, damit er hinterher rennt. Das tut sie nicht. Die steckt dem auch nicht die Zitze irgendwo ins Maul rein und sagt, hier, guck mal hier, bleib mal hier. Das tut sie nicht. Sie lenkt an der Stelle nicht um. Das ist, ich kann zumindest sagen, ich habe es noch nie live erlebt, dass ein Hund in der Form umlenkt, der schaut, dass man zusammenbleibt. Der sagt dem, hey, du kannst gerne hierbleiben, das ist die Möglichkeit. Der entscheidet auch, wenn eine Gefahr für eine Gruppe ist, wir gehen aus dieser Situation heraus. Also der nimmt im wahrsten Sinne des Wortes auch seine Kinder an die Hand, ne, entweder im Transport oder die zeigen das Anschlussverhalten. Das existiert, aber es gibt kein Umlenken. Und dann gucke ich drauf, dann habe ich die Szene und sage, ja gut, dann halt es doch mal gerade aus, dass der sich wahnsinnig aufregt. Ich glaube, wir halten manche Dinge nicht aus, dass jemand ein Verhalten zeigt, weil dann wieder 10 Videos irgendwo auftauchen, das harmonische Zusammenleben mit dem Hund ist, halte jeden Stress von dem Hund ab, lenke um, tanze um den Baum. Also jetzt, wenn das aufgeht, finde ich das wunderbar, darf jeder für sich selber entscheiden. Aber da muss ich dann vielleicht manchmal auch drauf schauen und sagen, naja, wir haben schon einen Beutegreifer und der hat ähnliche Sozialstrukturen wie wir. Der kann auch meinungsstabil sein, der kann auch als junger Hund vielleicht auch noch wackelig sein. Aber es ist nicht dramatisch, auch mal was falsch zu machen. Also wenn ich in einer Beziehung immer das richtige Wort finde, wenn ich immer die richtige, vielleicht wünscht man sich das manchmal, aber vielleicht gibt es das gar nicht. Das ist ja illusorisch. Also, aber auch eine gewisse Fähigkeit zu haben, mal einen Konflikt oder auch eine Situation auszuhalten, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das ist auch ein gesellschaftlicher Teil. Ich glaube, dass wir da uns immer schwerer tun, auch mal was auszuhalten, auch ja auch als Mensch dann meinungsstabil zu bleiben, ohne, und damit, das ist mir sehr, sehr wichtig, ohne in die Eskalation zu gehen. Also wir gehen ja schnell in das, dann muss ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das kann unter gewissem Stress ja auch passieren, dass man merkt, boah, jetzt kommt immer mehr bei mir hoch. Aber auch nochmal drauf zu schauen, zu sagen, naja, Gelassenheit, Entspanntheit, also alles, das ist ja im Einzelcoaching, wenn du Menschen erlebst, der auch ganz häufig hasst. Ich kenne auch viele Menschencoaches, also die nur Menschen coachen, an der Stelle ja manchmal einfacher. Also da kommt ja schon jemand mit dem Bewusstsein, dass er bei sich was anpacken will. Das haben wir in der Arbeit ja nicht. Aber was ist der Wunsch? Ja, entspannter zu sein, Dinge nicht so schnell sich drin verwickeln zu lassen. Ja, da regt sich jemand auf, das ist aber erstmal dein Thema. Ich bin für dich da, aber dass du da jetzt nicht hin kannst, ist nun mal so. Also ja, da geht's ja auch um Erklärung und auch aushalten. Und dann wird Beziehung vielleicht auch mal ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger. Dann ist Beziehung nicht immer einfach, aber das Grundprinzip muss trotzdem Liebe sein. Das Grundprinzip muss sein, hey, ich mag dich so, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich kann mit manchen Verhaltensweisen, weiß ich, dass wir damit aneinander ecken oder dass sie für Dritte möglicherweise auch problematisch sind oder für dich problematisch sind. Ich weiß, dass wenn du jeden, den du auf der anderen Straßenseite siehst, begrüßen möchtest, dass ich, wenn ich dich an der Leine habe, dich abhalten kann. Aber wenn du keine Leine hast, läufst du drüber und was dazwischen passiert, weiß ich nicht. Ich kann dir aber erklären, dass du erstmal bei mir bleiben kannst, dass wenn da was von außen kommt, du auch mit mir in Kommunikation treten kannst. Du kannst bei mir anfragen und dann kann ich sagen, ey, alles klar, die Straße ist frei, kannst ruhig rüber. Peter freut sich, wenn er dich sieht. So, das kann ich als Bild nehmen und das kann ich auch dem Hund näher bringen. Und das gehört zur Erklärung ja auch dazu. Also ich kann immer sagen, als Vater von 3 Kindern und unter anderem Zwillingen war es wichtig, dass wir gemeinsam Hand in Hand bis zur Straße gegangen sind und da innegehalten haben und ich denen erklärt habe, links, rechts, links, jetzt können wir hier drüber gehen. Der Moment war trotzdem cool, als die Hand nicht dran war und die angehalten haben und das gezeigt haben. Trotzdem habe ich als Vater im Hinterkopf natürlich noch das Stopp. Als dann die Roller dazu kamen, da die so, wow, jetzt ist das Tempo noch höher. Die haben an der Straße, die haben da angehalten. Und ich habe sie nicht vorher irgendwie malträtiert, sondern ich bin Stück für Stück mit denen da hingegangen und habe denen die Sachen erklärt. Geduldig, Und manchmal auch, ah, Mensch, geht das nicht schneller? Und das ist bei Hunden nichts anderes. Aber wir haben alle keine Zeit mehr. Wir nehmen uns keine Zeit für Beziehungen, wir nehmen uns keine Zeit für Gespräche, sondern es muss alles möglichst schnell, möglichst effektiv mit 3 Minuten soll eine Übung am besten sein, damit sie dann alles darstellt, was im Leben vorkommt. Wenn ich das Leben alles durch Übungen darstellen kann, her damit, gerne, es ist nicht so. Aber ich kann mich natürlich selber trainieren. Welche Fertigkeiten brauche ich? Na, kann ich überhaupt Dinge vorhersehen? Kann ich es einschätzen? Dazu muss ich mich aber auch in die Beobachtung begeben. Da muss ich aber auch mal Verhalten zulassen. Da muss ich auch mal zulassen, was passiert denn, wenn der da in Richtung Kabel geht. Es muss jetzt nicht das stromführende Kabel sein. Solche Dinge kann man doch toll stellen. Da liegt was kabelähnliches. Dann gucke ich mir mal an, was macht er denn damit? Vielleicht geht der wirklich nur hin, riecht einmal. Das weiß ich ja erstmal nicht. Na, vielleicht knabbert der wirklich daran rum. Ja, mache ich eine Erfahrung. Und er auch. Oder sie auch. Das lassen wir aber nicht mehr zu. Wir lassen nicht mehr zu, dass sich jemand, auf der einen Seite wird es eher engmaschig und auf der anderen Seite wird es, glaube ich, immer größer. Also die einen dürfen gar nichts mehr und die anderen dürfen plötzlich alles. Und auch das ist ja nicht gut. Also ich habe wenn ich selber kein gutes Regulativ habe, wenn ich vielleicht sogar Neurodivergenz selber auch noch anfällig bin für noch mehr, ich habe keine gute Einschätzung, teilweise ja auch, ich erlebe Hunde, die haben keine Einschätzung mehr, was Höhen angeht. Was aber ein gesunder Hund kann. Also selbst ein Welpe erkennt, ob er an der Treppe einen Satz machen sollte oder ob er die ganz vorsichtig oder gar nicht runtergeht. Ja, da wird aber direkt ein Drama. Mein Hund geht keine Treppen. Hey, das ist doch erstmal ganz cool. Der schätzt eine Höhe ein. Also der eine traut ihm gar nichts zu, der andere zu viel. Und bei allen so das Mittelmaß zu finden. Also auch nochmal auch Dinge nebenher laufen zu lassen und trotzdem mal einen Fokus drauf zu richten. Wo wird's denn gerade wichtig, wo nicht? Wo darf der Hund auch mal unbeobachtet sein? Also auch mal was ausprobieren. Also natürlich, ich stelle jetzt nicht wenn ich ein neuer Hund einzieht, stelle ich jetzt nicht meine Lieblingsschuhe gerade hin und sage, mach mal. Aber die kann ich ja auf meine Etage hochstellen. Ja, aber auch mal zu gucken, knabbert der überhaupt an Schuhe? Also da kann ich auch ein paar alte Paare hinstellen und sagen, ach guck mal, der hat sich nie dafür interessiert. So, aber das lassen wir gar nicht mehr zu. So, es muss entweder alles total geregelt sein, direkt mit allen verboten und gar nicht, du darfst nichts mehr. Und ich glaube, so dazwischen gibt es so viel und wo es um Anleitungen und Hilfestellung in einer Beziehung gibt. Ich behaupte ja, dass der Mensch dann erstmal, der übernimmt eine erwachsene Rolle, ob er schon erwachsen ist oder nicht, er übernimmt die erwachsene Rolle. Und die erwachsene Rolle ist, na, ich muss vorausschauend sein, ich muss Dinge einschätzen können, ich muss Raum geben für freie Entfaltung und trotzdem klarer auch Möglichkeiten zur Entwicklung gehen. Das ist ja ähnlich wie beim Fördern vom intrinsischen Lernen. Ja. Ich brauche manchmal extrinsische Reize, um mein eigenes Potenzial erkennen zu können. Manchmal merke ich aber, dass ich alleine, ohne dass jemand anders mir es vorgibt, schon mir Gedanken mache, wie funktioniert Kerzenlicht so. Und dann probiert man auf einmal aus und dann schreit schon irgendjemand, aber Vorsicht, Feuer, das darf alles nicht sein. Und der andere sagt, lass ihn doch probieren. Also ich meine, da stellst du halt ein Glas Wasser daneben und dann kann man es auch ausschütten. So, und bei Hunden ist es nichts anderes. Und das ist aber ein ganz schwerer Akt, weil ne, der eine will es perfekt machen, dem anderen ist es erstmal egal. Oder man hört auch mal auf das, was vermeintlich mir entspricht und ohne zu wissen, wer wir eigentlich sind. Wir Menschen, nicht nur der Hund. Und beim Hund ist es vielleicht manchmal sogar einfacher als beim Menschen. Also beim Hund kann ich mir ja Gedanken machen, ne? Das ist da genetisch vielleicht eine Zusammensetzung, was war mal so ursprünglich die Idee hinter dem Hundetyp. Keine Ahnung, ob meine Verwandten, die irgendwo aus Saudi-Arabien vor 600 Jahren bis nach Tunesien gewandert sind, wie die früher aussahen, wie die getickt haben, wer der Einzelne war, laut Namen irgendein Gelehrter, ja, aber keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach nur jemand, der dem Leben gefrönt hat und von Ort zu Ort gewandert ist. Also was steckt dahinter an meiner Genetik? Warum bin ich in gewissen Situationen vielleicht auch impulsiver oder weniger impulsiv? Ja, beim Hund kann ich ja das sogar noch vorhersehen an manchen Stellen.
Wer Sammy El-Ayashi ist, haben wir heute wieder ein kleines Stückchen mehr erfahren dürfen. Und das mit dem Gelehrten eben, das hat es dann nochmal richtig rund gemacht jetzt. Ja, glaube ich schon. Ja. Und ich habe mich eben die ganze Zeit gefragt, aber das kann ich so nicht sagen, weil das dann zu 50% gemein wäre, ob du dieser alte, weise Mann bist in dieser Szene, dem wir einfach ab und zu mal zuhören müssen, können, dürfen, sollen, damit alles wieder ein ganz kleines bisschen normaler erscheint.
Naja, da ich ja dieses Jahr, letztes Jahr 50 geworden bin, bin ich vielleicht schon einer der älteren Menschen, ob ich weise bin, weiß ich nicht. Also dafür bin ich selber viel zu wissbegierig, um Dinge weiterzudenken und mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir insgesamt wieder mehr in den Dialog gehen und Menschen auch das, was wir eingangs auch hatten, wieder zuzuhören, auch ausreden zu lassen, nicht das, was man selber im Kopf hat, immer als die Wahrheit zu sehen, falls es die überhaupt gibt. Wenn wir erstmal Betrachtungsweisen, Möglichkeiten. Aber wenn wir Möglichkeiten betrachten, wenn wir Dinge anschauen, dann würde ich mir an vielen Stellen wünschen, gerade wenn wir über Hunde reden, dass wir zunächst einmal über das reden, was wir feststellen können. Also wir können, es ist ein Aufruf, wir können viel, viel mehr Ethogramme schaffen von verschiedenen Hundetypen. Wer benutzt denn noch was? Wir können das wissenschaftlich begleiten, aber wir können auch in den Austausch miteinander gehen. Auch nochmal darauf zu schauen, wie viele Hunde es vielleicht auch gibt, die nicht mehr auch sich entfremdet haben vom gemeinsamen Großwerden. Ich glaube aber, wir würden vor allen Dingen vieles mitnehmen. Also vor allen Dingen, was so Kernstreitigkeiten sind. Also ich finde es total wichtig, immer wieder zu sagen, habe ich ja eben auch schon gemacht, ja, Hunde arbeiten auch mit Futter, aber sie sagen auch, wenn es nicht gerade verfügbar ist, in welchen Phasen passiert etwas im Umgang miteinander, wie viel Stabilität es erstmal braucht, wie viel Verantwortung da drin steckt. Und ich glaube, dann hätten wir schon viel, viel weniger irgendwelche, manchmal ja auch herausgebrochenen Theorien, Streitigkeiten. Und dann geht es gar nicht um Weise, sondern tatsächlich nochmal drauf zu schauen, hey, lass uns das gemeinsam machen und nicht gegeneinander. Und da sind alle eingeladen, also jeder auch seinen Erfahrungswert. Ich höre gerne Menschen zu, die Dinge schon ewig machen, aber ich höre vor allen Dingen auch Menschen zu, die sagen, habe ich ewig gemacht, aber ich bin an den Punkt gekommen, nee, das ging an der Stelle nicht, musste ich nochmal überdenken. Das ist total spannend, die habe ich ja auch, in der Arbeit kommt das so häufig vor. Ich habe seit 50 Jahren irgendeine Hunderasse und der ist auf einmal anders. Und jetzt muss ich ja nochmal gucken, also muss ich ja vielleicht doch nochmal was dazulernen. Und ich glaube, das sollte bei allen immer wieder auch die Motivation sein. Also ist auch die Motivation der Arbeit. Also ich lerne bei jedem Seminar wieder was Neues. Also über mich, über einen Hund, über einen Hundetyp, über eine Situation, über den Menschen, über die Menschen, die da sind, über und wenn es manchmal nur über den Ort ist, wo ich gerade bin, das ist echt spannend. Also du gehst jeden Tag an der gleichen Strecke spazieren und dir ist das noch nie aufgefallen, dass da ein Kneippbecken ist oder so. So ganz banal. Und ich glaube, das ist die Offenheit, immer wieder aus dem Moment, wo ich bin, immer wieder neu auf Dinge draufzuschauen. Und ich glaube, dann entsteht auch wieder der Blick für, kann man das sagen, auf das, das ist schwer zu definieren, aber auf das Normale. Und auch immer wieder zu sagen, ja, das ist deine Beobachtung, aber da gibt es bisher keine Studie zu. Ist doch erstmal gar nicht schlimm. Na, ja, habe ich schon mehrfach gehört, habe ich auch selber schon mal festgestellt. Aber ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Also ich glaube, man gesteht sich nicht mehr ein oder viele gestehen sich nicht ein, weil man ja auch alles vermeintlich verifizieren kann. Also ich, du sagst irgendwas, ich sag, nee, ich behaupte das Gegenteil und ich hole dir innerhalb von ein paar Minuten eine vermeintlich veritable Quelle. Das ist natürlich Quatsch, das ist Bullshit. Ja, aber geht inzwischen. Ich habe ja in meiner Juristerei haben wir ja anders wissenschaftlich arbeiten gelernt. Ja, da gab es immer diese blöde herrschende Meinung, von der man immer gesprochen hat, H. M. Aber da gab es auch Mindermeinungen, man musste sich damit auseinandersetzen und pro und contra, aber mit verifizierten Quellen, auch zugänglichen Quellen und nicht mit kleinen Auszügen. Und ich glaube, das müssen wir uns nicht um die Ohren hauen, sondern da auch zu sagen, hey, finde ich total spannend, ich finde auch den Aspekt nochmal, den du einbringst, könnte man es nicht auch so rum beleuchten, daraus kann was werden, aber nicht, also die Wissenschaft sagt eh nichts, sondern allenfalls das, was da mal untersucht wurde, hat ein Ergebnis für diese Untersuchung gebracht. Und Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, und dann muss man mit Menschen sprechen, mit netten Menschen, die man trifft, mit denen man sich zusammenschließt, mit denen man in Austausch geht, die alle vielleicht die gleiche Mission haben. Und das trifft, glaube ich, auf fast alle, die im Hundebereich unterwegs sind. Es ist erstmal ein besseres Auskommen zwischen Mensch und Hund zu schaffen, das Beste für den Hund zu schaffen, im Umgang mit Menschen, aber auch den Menschen dabei zu berücksichtigen. Auch Menschen leiden unter Verhaltensweisen von Hunden. Und das haben, glaube ich, alle gemein. Und wenn wir uns mal auf den gemeinsamen Nenner, nennen wir es Liebe zum Hund, Liebe zum Umgang miteinander, uns darauf verständigen und nicht so schnell in dem Werten des anderen sind und auch vielleicht ja, despektierlich im Umgang miteinander, dann dann lernen wir jeden Tag immer tolle Sachen dazu. Und es gibt so viel, was wir nicht wissen. Ich glaube, es gibt viel, viel mehr, was wir nicht wissen. Aber den Kern, den man weiß, auch ja, mit anderen Wohlwollen zu teilen und nicht, ich weiß, wie es geht, das ist kein Wissen. Und so. Ja.
Sammy, solange ich Podcast mache, wirst du jetzt bei mir eine Flatrate haben. Und solange du Bock hast, bist du hier Jahr für Jahr eingeladen.
Oh.
Nur eins mache ich nicht mehr. Ich bereite mich nie wieder auf irgendein Gespräch vor und komme mit irgendwelchen Themen hierher. Du hast noch ein neues Buch geschrieben und es wäre noch so vieles offen. Aber wir rocken das jetzt hier ab, weil sich darauf, auf die Liebe zum Hund zu verständigen, als vielleicht kleinsten gemeinsamen Nenner, das lassen wir mal so stehen, wenn das für dich passt.
Sehr. Vielen Dank, Jan. Danke. Jedes Jahr wieder und auch den Austausch dazwischen. Das freut mich immer sehr. Vielen Dank.
Danke. Ich sage vielen, vielen Dank, Sammy. Du bist in meinen Augen wirklich ein ganz, ganz großer und das, was du uns heute wieder geschenkt hast oder mir jetzt hier gerade, ich habe dafür keine Worte und das meine ich bierernst. Das ist, wie du uns reinblicken lässt in deinen Kopf, in deine Gefühle, in deine Emotionen, wie privat das wird. Ich habe es letztes Mal gesagt und ich sage es dieses Mal nochmal, es ist für mich zu keiner Sekunde selbstverständlich, hier sitzen zu dürfen und das hören zu dürfen. Ich danke dir sehr dafür.
Vielen Dank. Ja, ich danke dir für die Zeit.
Tschüssi.
Tschüssi.